Herzlich willkommen zum GSD-Podcast. Wir reden darüber, was uns bewegt und was im Berufsalltag der Tiermedizin hilfreich ist. Ich bin Selin Fasel, arbeite auf der Geschäftsstelle der GSD. Heute zum Gast ist Marian Furler. Marian hat an der Vetsuisse in Zürich studiert, ist seit ca. 25 Jahren selbstständig in einer Praxis für Verhaltensmedizin, Verhaltenstherapie und Tierphysiotherapie. Nebenbei hat sie ihre Tätigkeit in der Allgemeinmedizin aber nie ganz aufgegeben. Sie ist Vorstandsmitglied der Schweizerischen Tierärztlichen Vereinigung für Verhaltensmedizin. Herzlich willkommen, Marian. Wir sprechen heute darüber, wie wir den Stress für Hunde und Katzen in einer Tierarztpraxis verringern können. Also ich muss selber zugeben, als Tierärztin war ich manchmal auch selbst mega gestresst, wenn ich gewusst habe, dass eine böse Katze heute zu mir in die Praxis kommt.
Genau, und heute wissen wir, es gibt ja gar keine bösen Katzen.
Also wenn die kommt und die, weiß genau, sie will mich beißen, sie hat 4 Pfoten, um mich zu kratzen, dann bin ich schon ein bisschen nervös.
Genau, das ist schon ein Problem, die Katzen, die, ich sage jetzt mal, unkooperativ sind. Aber warum ist sie so? Sie ist so, weil sie gestresst ist, weil sie Angst hat. Sie weiß nicht, was du ihr antun wirst. Fremde Menschen, fremde Gerüche, Spritzen, Schmerzen, all das. Womöglich bellt noch irgendein Hund. Also viele Katzen sind in so einem emotionalen Zustand, dass sie glauben, sich wehren zu müssen, dass sie um ihr Leben kämpfen. Das sind dann die ganz gefährlichen Katzen. Aber es ist nicht, weil sie böse ist. Es geht ja nur um diesen Griff. Und wenn ich dann schon denke, oh, jetzt kommt die böse Katze, oder? Dann muss ich mir eben überlegen, was mache ich, dass diese Katze eben es nicht für nötig hält, sich so zu verhalten, dass wir eben alles tun, dass der Stresslevel, der Angst so tief ist, dass man eben sie untersuchen und behandeln kann und dass wir auch in der Toolbox etwas haben, das, was wir dann machen können, wenn dann das nicht genügt.
Was rätst du denn mir jetzt in meiner Toolbox zu haben, wenn ich so eine Katze erwarte? Was kann ich tun, dass die nicht dann auf dem Tisch schon ausflippt, bevor dass sie mich sieht?
Also eigentlich fängt das ja schon zu Hause beim Besitzer an. Also wenn der Besitzer die alte Box aus dem Keller holt, wo noch Spinnweben und Geruch nach den 3 vorhergehenden Katze da nach oben kommt und die Katze wird da reinbuxiert, dann ist die Katze ja schon mal im Stress, oder? Und dann wird sie noch transportiert und dann kommt sie eben da an diesen gruseligen Ort, die Tierarztpraxis, und dann wissen ein Drittel aller Katzen schon, wenn diese Box erscheint, dann ende ich an einem sehr unangenehmen Ort. Und es gibt ja viele Leute, die können die gar nicht mehr verpacken. Die Katze setzt Urin, Kot ab auf dem Transport etc. Und dann kommt sie so an, oder? Und dann komme ich und nehme sie da raus und will jetzt ihr in die Augen und die Ohren und die Zähne schauen und dann explodiert sie dann halt vielleicht. Viele Katzen gehen in einen Freeze, in einen Zustand der Erstarrung. Die mögen wir dann eben, weil die hockt da und lässt sehr vieles mit sich machen. Und wir denken, liebe Katze, oder? Dabei ist auch diese Katze sehr gestresst. Auch auf diese Katze muss man Rücksicht nehmen. Das ist kein guter Zustand. Und dieser kann natürlich dann auch zum anderen Zustand werden, dass sie dann eben auch sich wehrt. Also wir müssen eigentlich bei allen Katzen schauen, dass sie möglichst wenig Stress haben. Je weniger gestresst sie schon bei uns ankommt, desto eher ist sie dann auch kooperativ. Und es gibt Katzen, die ertragen das einfach nicht, oder?
Und dann würdest du jetzt dem Besitzer raten zu Hause, dass er bei jeder Katze eine neue Box kauft? Genau. Dass sie nicht mehr nach der alten stinkt und dann sie irgendwie daran gewöhnt oder zwischendurch mit der Auto fährt, oder?
Nein, eigentlich ist es so, die Box, und das sollte eben nicht irgendwie so ein Bastkorb sein mit so einem runden Loch vorne, wo die Katze eben darin hocken kann und man muss sie dann rauszerren, sondern eine moderne Box. Die stelle ich auf in der Wohnung und mache das ein positiver Platz. Da hat es vielleicht mal Futter drin oder Spielzeug. Es ist bequem, die Katze nutzt das als Liegeplatz. Und wenn ich dann mit dem in die Praxis fahre, dann ist das ein Teil vom Zuhause. Also das reduziert dann schon den Stress. Man kann Übungen machen, dass die Katze reingeht. Man macht zu und man trägt sie ein bisschen herum. Aber mir hat mal eine Besitzerin gesagt, ja, meine Katze kann das super. Sie findet das toll, diese Übungen, aber sie merkt dann ganz genau, wenn es ernst wird. Und dann findet sie, heute nicht, oder? Also das, aber eben, es wird schon empfohlen, dass es einfach positiv besetzt ist und dann kommt eben die Katze mit ihrem einen Teil vom Zuhause schon mal in die Praxis. Und dann, wenn die Leute eben dann Mühe haben, dass die Katze eben schlecht da reingeht, trotzdem noch, oder eben, wenn sie ankommt, sehr reaktiv ist, unkooperativ, dann arbeiten wir heute eben auch mit Prämedikation. Also die Besitzer verabreichen der Katze ein Medikament, das angstlösend, beruhigend wirkt. Und das ist sehr erstaunlich, wie die Katzen dann plötzlich kooperativer sind, weil sie dieses Medikament haben. Und die Leute schätzen das. Also die Compliance ist mittlerweile sehr viel höher. Die Leute sind froh, wenn man ihnen solche Sachen anbietet. Und heutzutage scheint es mir, die Leute können auch besser so Medikamente verabreichen. Das ist ja auch noch ein Problem bei den Katzen. Und dass man das wirklich in der Toolbox hat. Und wenn man sieht, die Katze ist gestresst und eben dieses Erstarren ist auch Stress, dass man eben den Leuten empfiehlt, nicht erst wenn die Katze nicht mehr anzufassen ist, sondern sehr früh eigentlich schon so eine Prämedikation gegeben, dass die Katze auch nicht jedes Mal lernt, das ist ja gruselig, da komme ich nie mehr. Und dass man eben vielleicht auch sich überlegen muss, ob man standardmäßig Kätzchen und Katern für die Kastration einfach eine Prämedikation gibt, auch wenn sie noch nicht das so verknüpft haben.
Ja, das wollte ich gerade fragen, brauchst du das jetzt viel in deiner Praxis, dass du schon zu Hause Medikament geben lässt, damit es die Tiere ruhiger kommen?
Ich bin ja nicht mehr so viel in der Praxis, aber ich empfehle das. Also ich habe dann immer mehr von diesem Medikament abgegeben und wir versuchen halt auch, dass immer mehr Tierärzte das wissen, das ist auch so, das höre ich also schon, dass man das viel mehr nutzt heutzutage, aber man müsste es vielleicht schon früher nutzen. Also nicht warten, bis die Katze kaum mehr anzufassen ist, sondern sagen, die ist ein bisschen gestresst. Geben Sie ihr doch so, wie meine alte Mutter, wenn die zum Arzt ging, nahm die immer ein Valium vorher, oder? Das wäre etwa das Gleiche, oder?
Ja, ich habe es von mir, vom Studium her auch nicht gewusst, dass es das gibt. Also ist mir auch neu. Ja, umso besser, wenn es heute diese Möglichkeiten gibt. Jetzt kommt die Katze in die Praxis und dann steigt ja unser direkter Einfluss, also von den TPAs oder von uns selber, was wir machen können im Wartezimmer. Man weiß, oder ich weiß, Hunde, Katzen sollte man nicht nebeneinander parkieren. Das wissen wir mittlerweile. Hunde, die bellen, machen den Katzen, schüchtern sie ein. Gibt es sonst noch Dinge?
Ja, also wichtig ist vielleicht zu sagen, dass dieses stressarme Handling, das ist wirklich ein Teamwork. Also die TPAs müssen das wissen, das ist auch, die können sich da auch fortbilden und ich als Tierärztin arbeite mit den TPAs zusammen. Wir machen das zusammen, oder? Und das fängt dann eben wirklich im Wartezimmer an. Also oft sieht man ja heute, dass sie im Wartezimmer hat es diese erhöhten Flächen. Aber wenn dann den Leuten niemand sagt, sie sollen die Katze da nach oben stellen, dann stehen die Katzen trotzdem auf dem Boden und der Hund läuft vorbei. Dann wäre es eben die Aufgabe der TPA am Empfang, dass sie sagt, bitte stellen Sie die Katze in die Höhe, dann fühlt sie sich wohler. Wenn sie sieht, das ist ein Käfig, wo die Katze so ausgestellt ist, gibt sie ein Handtuch, bitte legen Sie das Handtuch darüber und nehmen Sie das nächste Mal selber eines mit. So, das sind diese Kleinigkeiten, die für die Katze einen enormen Unterschied machen, oder? Und ich würde dann erwarten, dass die TPA, die da im Wartezimmer sitzt, dass die das sieht und eben die Leute darauf aufmerksam macht, die das halt selber nicht. Das ist halt normal, ich stelle die Katze auf den Boden, oder? Und es ist dann schade, wenn die Infrastruktur da wäre und sie dann nicht genutzt wäre. Und das ist eben wirklich die TPA, die auch halt mit offenen Augen dann muss man immer schauen, könnte ich jetzt für dieses Tier, für diesen Hund oder diese Katze noch etwas verbessern? Also wäre es besser, der Hund wartet im Auto und dann holen wir sie oder geht er jetzt in einen anderen Raum oder irgendwie einfach, dass man einfach immer sich ein bisschen fragt, was könnte ich jetzt tun, damit der Stress dieses Tieres verringert wird? Oder auch die Stationären, die kommen und werden abgegeben und dann setzt man sie mal irgendwo ab, kurz, oder? Und ich sage, nein, das ist für die Katze enorm Stress, sie steht jetzt da in der Ecke, man läuft hin und her, alles, wieso bringt man sie nicht einfach direkt ins stationäre Käfig? Oder es macht einen riesen Unterschied, dass man einfach sich die ganze Zeit in diesem Beruf, in der praktischen Tätigkeit bewusst ist, was könnte ich jetzt noch Gutes tun für das Tier?
Du hast ganz kurz erwähnt, es gibt auch Weiterbildungen für TPAs. Hast du gerade spezifisch eine im Kopf,
die du empfiehlst? Also das Fear Free, das kann man auch machen als TPA. Das ist so ein Online-Kurs, wo man dann eben, oder die ganze Praxis. Das ist eigentlich das Beste an einer Praxis. Wir machen das als Praxis, die ganze Ausbildung. Es ist halt auf Englisch. Das ist vielleicht noch so ein bisschen ein Problem. Aber ich denke, wenn man das als Team macht, dann geht das heutzutage auch, oder? Also es ist auch noch in anderen Sprachen, aber Deutsch ist es jetzt, glaube ich, noch nicht. Vielleicht Französisch, weil es ja auch Kanadisch ist. Und dann gibt es ja auch immer wieder Kurse.
Bei euch im Verband?
Also wir machen das im Rahmen unserer Ausbildung für den Fähigkeitsausweis. Und wir haben uns auch schon überlegt, ob wir das Modul 1 auch für TPAs öffnen. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Variante, ist jetzt aber Zukunftsmusik, das ist jetzt ja noch nicht. Aber das wäre schon wichtig, dass die TPAs eben das als auch ihre Aufgabe anschauen, oder? Dass man das im Team macht und nicht der Tierarzt oder die Tierärztin sagt, was jetzt zu tun ist, sondern ich erwarte dann, wenn ich mit dem Besitzer spreche, dass die TPA, die mir assistiert, eben sagt, oh, Achtung, die Katze versteift sich oder Moment, jetzt, wir müssen schnell Pause machen oder so. Das wäre dann schön, wenn die TPA das ein bisschen unter Kontrolle hätte und ich mich dann eben auf anderes konzentrieren kann. Und ich finde, das ist ja auch eine schöne Aufgabe für die TPA. Und häufig haben die ja selber Hunde, Katzen und sehr versiert, auch im Ausdrucksverhalten von Hund und Katze. Und das sollte man auch nutzen, oder, in einer Tierarztpraxis.
Darf man auf euren Verband auch zukommen, wenn man zum Beispiel Informationen oder eine Beratung möchte, wenn man eine neue Klinik eröffnet, wie man am besten das Wartezimmer einrichtet? Macht ihr solche Sachen oder weniger?
Also wir jetzt nicht speziell, aber ich glaube, es gibt solche spezialisierten Personen, die dann einen beraten. Also das Cat-Friendly zum Beispiel ist ja jetzt mittlerweile auch verbreitet. Und wenn wir jetzt neue Praxen oder Kliniken sehen, sehe ich ja, dass das jetzt schon sehr viel, eben die getrennten Wartezimmer, die erhöhten Plätze für die Katzen und so, dass auch die stationären nicht mehr zusammen. Ich glaube, das ist jetzt schon durchgedrungen. Also das ist schon durchgedrungen. Es ist mehr auch so beim Handling, dass man halt dann denkt, das ist aufwendig, muss ich mir immer überlegen, so was für ein emotionaler Zustand hat das Tier, was mache ich jetzt, oder? Aber unter dem Strich geht es ja schneller, weil ich eben reagieren kann, bevor das Tier ausrastet oder der Hund aggressiv werden muss, weil wir nicht erkannt haben, wie groß sein Stress ist.
Ja, am Anfang ist es bestimmt ein Aufwand, sich auf das einzulassen oder sich die Dinge zu überlegen, aber ich denke, mit der Zeit wird das ganz automatisch sein, dass man, wenn die TPAs so denkt, wenn die Tierärzte so denken, das kommt einfach von selbst.
Ja, und man muss einfach sehen, es macht viel mehr Spaß.
Ja.
Also wir haben in unserem Beruf sehr viel Tragik, sehr viel Drama und dann ist es doch schön, wenn wir nur impfen müssen oder so mit gesunden Tieren und da mit Futter und Spiel und Haschibaschi und alles eben uns an diesen Tieren erfreuen können. Und das ist auch für die Leute sehr entspannend, oder? Sie sind auch nervös, wenn sie kommen und die Katze hat vielleicht beim letzten Tierarzt eben auch sich gewehrt und dann merken sie, da ist irgendwie eine entspannte Stimmung und man geht auf das Tier ein und man nett mit dem Tier, oder was ja eigentlich selbstverständlich sein sollte. Und die Leute schätzen das, sie entspannen sich. Wenn der Besitzer sich entspannt, entspannt sich auch das Tier, vor allem die Hunde mehr. Und es ist einfach ein schöneres Arbeitsklima, wenn man stressarmes Handling macht, sage ich jetzt mal. Ja.
Wenn jetzt die Katze, nachher gehen wir noch schnell zu den Hunden, aber wenn jetzt die Katze auf dem Tisch ist, hast du eine Regel, in Anführungszeichen, wer am besten die Katze hält. Ist es besser die TPA oder denkst du, beim Besitzer ist sie eh wöhler, dann soll die ein bisschen auf dem Schoß sein und ich impfe die dann? Und
also es kann schon mal sein, dass man sagt, oder der kleine Hund ist jetzt da auf dem Arm des Besitzers, oder? Aber prinzipiell ist es so, dass der Besitzer ist ja nicht ausgebildet. Das sind ja Techniken, die man lernt, oder? Wenn man sich mit dem befasst. Und wenn ich habe das eben erlebt, dass der Besitzer dann anfängt, die Katze aus dem Korb zu schütteln, dich halt, Moment, oder sehr zerrt sie raus, macht einen Nackengriff und drückt sie auf den Tisch, oder? Also das ist jetzt vielleicht extrem, aber das habe ich erlebt. Dann muss ich sagen, lassen Sie bitte die Katze los und dann findet sie eine blöde Kuh und so. Also das ist dann keine gute Stimmung. Also die Besitzer sind nicht, meiner Meinung nach, nicht die geeignetsten, weil sie eben auch nicht genau wissen, was man macht. Also ich habe am liebsten eine TPA, die mit mir das zusammen macht. Wir sind ein Team und ich untersuche das Tier, ich entscheide, was für Untersuchungen und was für Behandlungen, was auch immer, aber die TPA ist dann die Person, die die Katze hält, eben genau weiß, so viel wie nötig, so wenig wie möglich und jetzt stopp, wir müssen eine Pause machen etc. und weiß, oh, ich kann mit einem Frottetuch oder so, der Hund, vielleicht ziehen wir jetzt besser einen Maulkorb an oder so. Das ist eine Teamarbeit und das ist wirklich sehr schön, wenn eben die TPA das genauso gerne macht wie ich oder dass man das zusammen macht. Und dann gibt es auch Leute von uns, die machen das alleine. Die arbeiten alleine, weil sie sagen, ich halte ja sowieso so wenig wie möglich, also kann ich das gut alleine machen. Das ist sicher auch eine Variante. Für mich ist es, ich habe ja die TPA, also ist es für mich eigentlich am angenehmsten, wenn die weiß, was sie macht und das mit mir zusammen im Team macht.
Bei den Hunden, hast du gesagt, Maulkorb, ja. Und wenn wir auch zurückgehen, Wartezimmer ist bei den Hunden, nehme ich an, weniger ein Thema als bei den Katzen. Oder sind die auch gestresst?
Ja, also irgendwie 70% sind mehr oder weniger sowieso gestresst. Es gibt eigentlich wenige Hunde, die nicht gestresst sind, oder? Und dann ist es einfach wichtig, dass halt sehr viel mit Goodies gearbeitet wird. Also im Prinzip schon, die Amerikaner empfehlen schon, wenn der zum Auto aussteigt, Goodie, immer so, das machen wir jetzt nicht so, oder? Aber zum Beispiel im Wartezimmer, dass die TPA dann auch ein Goodie anbietet und man sieht ja dann auch, wie geht's dem Hund? Frisst er das oder frisst er das nicht? Und dann kommt er rein und dann ist halt auch, er sollte sich bewegen können, er bekommt Goodies und anfassen tun wir sie ja dann nicht, aber man lockt sie oder so. Und dann muss man eben die ganze Zeit, wie geht's dem Hund? Und die, die so nervös sind und herumwuseln, die sind ja auch nicht entspannt. Das ist dann auch ganz wichtig, nicht, oh, jeder freut sich, oder? Also, sondern der ist nervös, das ist auch Stress, vielleicht jetzt positiver Stress, oder? Viele Labradore, die wissen ja nur, da kriege ich Goodies, ja. Oder? Die gehen raus und da bekam ich Goodies, oder? Und da kann man ja dann manchmal eben impfen und so, ist das nicht so ein Problem. Aber das ist ja eigentlich dann das Spannende, dass ich eben die Hunde beobachten muss. Und ich sage dann den Leuten auch, sehen Sie jetzt, er ist jetzt sehr besorgt, jetzt warten wir noch ein bisschen oder ich gebe was zu fressen, das frisst er nicht. Ich habe dann so ein Sortiment an Futter, wo man sagt, okay, das Trockenfutter frisst er jetzt noch und jetzt nicht mehr, jetzt hole ich das Le Parfait. Also so kann man eben auch mit dem spielen und eben der ultimative Leckerbissen für Hund und Katze ist Schlagrahm.
Schlagrahm?
Schlagrahm, genau.
Also der aus der Dose mit...
Ja, die kann man eben lang halten, da. Ja, die genau. Kann man am Abend in den Kühlschrank stellen. Oder? Und so ist es eben so, was braucht der Hund? Ich nehme mich auf den Tisch, er ist immer noch okay, ich lasse den Tisch höher gehen, jetzt stresst es ihn, ich gebe wieder Goodie, der Stress wird wieder weniger, ich schaue ins Maul, er wird wieder gestresst, ich muss den Stress wieder so, das ist dann so ein Spiel mit Stress geht hoch, wie bringe ich den Stress wieder runter, das ist so das. Und auch die prämedizieren wir.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Ja. Und vor allem, du empfiehlst jetzt nicht grundsätzlich, aber dass man schon zum Beispiel vor dem ersten schwierigeren Eingriff, wie eine Kastration, so etwas gibt.
Also bis jetzt habe ich das eigentlich nicht so auf dem Schirm gehabt, aber ich machte kürzlich so eine Fortbildung im Fear Free und da hat diese Referent das empfohlen, dachte ich, das ist gar keine dumme Idee.
Ja, es hört sich logisch an.
Ja, es hört sich wirklich logisch an, vor allem bei den Katzen, weil so viele Hunde und Katzen sind nach dem Kastrieren verstört, wenn sie in die Praxis kommen müssen, weil man trennt sie von den Besitzern, es ist auch schmerzhaft, sie erwachen da und sind allein oder ohne Besitzer und so, das ist, ja, das wäre eigentlich die logische Fortsetzung des Ganzen.
Ja, das ist auch in der Weiterentwicklung. Also ich selber habe jetzt sehr viel gelernt. Ich habe mein Studium vor 20 Jahren oder so abgeschlossen. Da ist viel passiert jetzt in der Branche. Und auch von wegen böse Katze habe ich gelernt, das sagen wir nicht mehr. Es sind nicht kooperativ oder nicht optimal vorbereitete. Und da können wir viel machen.
Gestresst, Angst.
Wenn du bereit bist, dürftest du hier aus unserer Blackbox eine Frage ziehen und sie laut vorlesen, wenn sie dir entspricht, und sonst nimmst du ein anderes.
Was war dein Traumberuf als Kind? Also mein Traumberuf war tatsächlich Tierärztin. Aber das Problem war dann genau dann, als es darauf ankommt mit der Berufswahl, habe ich das ein bisschen aus den Augen verloren und habe dann so eine Handelsmittelschule gemacht, kaufmännisch und auf dem Büro so als Sekretärin. Und dann dachte ich, um Gottes Willen, das kann ja nicht sein. und habe dann Matura nachgeholt und im zweiten Bildungsweg Tierärztin studiert und das nie bereut.
Ja, obwohl ich zugeben muss, das KV hat sich ja auch, oder der Handel hat sich ja auch nicht geschadet jetzt für die Selbstständigkeit als Tierärztin.
Ja, vielleicht, ja. Ja.
Waren dann deine Eltern auch schon mit Tieren oder bist du mit Tieren aufgewachsen?
Ja, vor allem mit Katzen, ja. Und habe natürlich jede Gelegenheit benutzt, so mit Hunden spazieren führen. Oder meine Tante hatte so 3 Schäferhunde, wo ich immer in die Ferien gehen konnte und so. Genau, und Meerschweinchen, Kaninchen, so Sachen, ja.
Ah ja, dann hast du schon viel als Kind mitbekommen.
Meine Mutter hat einmal gesagt, wenn jetzt ein verletzter Mensch und ein verletztes Tier auf der Straße läge, würdest du das Tier retten. So hat sie den Eindruck gehabt. Ich hätte lieber Tiere als Menschen.
Und das hätte schon ein bisschen sein können, oder?
Vielleicht. Ich hoffe schon nicht, aber nur zum Sagen, wie meine Mutter eben das wahrgenommen hat. Ein bisschen konsterniert war, meine Affinität zu Tieren, sagen wir das so.
Bei mir war es Rasenmähen statt Kinderhüten.
Ja, das wäre bei mir auch so.
Der Tierhalter ist jetzt im Qualipet vielleicht und kauft sich da einen wunderschönen Käfig und nebenbei sieht er aber auch noch diese vielen Sprays in kunterbunten Farben, die versprechen, dass dann die Katze super ruhig ist. Was hältst du von diesen Sprays?
Also prinzipiell ist das eine gute Idee. Ich empfehle vor allem den Feliway Spray. Das sind Pheromone, das riecht dann nur die Katze oder vor allem reagiert nur die Katze darauf. Und den Pet Remedy. Das sind so pflanzliche Duftstoffe und das kann man auch kombinieren. Wichtig ist da einfach, dass wenn man den Transportkorb einsprayt, dass man dann so 10 Minuten wartet wegen dem Lösungsmittel, bis die Katze kommt. Und das kann man bei den meisten Tierärzten beziehen.
Aber dann ist schon die Idee eigentlich, dass der Tierarzt seinen Tierhalter informiert, bevor das die 10 verschiedenen Sprays probieren von irgendeinem Laden.
Ja, meistens haben sie dann die 10 Sprays schon, aber eigentlich wäre die Idee, dass wenn die Halter von Katzen oder Hunden das erste Mal kommen, also vor allem mit Welpen, dass man eben eine Beratung macht. Also beim Hund ist es ja häufig jetzt mittlerweile normal, dass man so ein Happy Visit macht, wo man mit dem Welpen kommt und er nur Goodie, Goodie, Goodie bekommt und dann wieder gehen darf. Und dass man dann eben auch informiert, eben, dass man die Welpen nicht schonen darf, dass das ein Mythos ist, den man möglichst schnell vergessen sollte. Und auch bei den Katzen eben Informationen über artgerechte Katzenhaltung, Fütterung, wie viele Katzenklos brauchen die, vor allem wenn es sich um Wohnungskatzen handelt. Und eben auch, was ist die Prophylaxe, dass die Katze nicht jedes Mal mehr Stress hat, wenn sie zum Tierarzt muss. Also eben mit Platzierung des Korbs in der Wohnung, diese Spray, Tuch darüber, dass die Katze denkt, man sieht mich nicht, aber ich kann sehen und solche Sachen. Das wäre eigentlich, das würde das Beratungsgespräch in der Tierarztpraxis, was ja natürlich auch die TPA machen kann, beinhalten, damit eben dem Stress eben schon so vorgebeugt werden kann.
Du hast jetzt ganz schnell ganz viele Themen angesprochen. Ich müsste dich eigentlich vermutlich noch 3-mal einladen, um die zu besprechen. Trotzdem für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, hat es irgendwelche Merkblätter, wo man das vielleicht schon nachlesen könnte, bevor ich dich wieder einladen darf?
Ja, vom Berufsverband, also unserer Sektion stvv.ch sind diese Merkblätter in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch aufgeschaltet. Also artgerechte Fütterung der Katze, ganz wichtig. Die Katze ist kein kleiner Hund, sie hat ganz spezifische Bedürfnisse in Bezug auf die Fütterung. Dann auch Unsauberkeitsprophylaxe, wie viele Katzenklos braucht nur schon eine Katze? Auch eine Katze braucht 2 Katzenklos und wie sollten die eigentlich sein und aufgestellt werden und wie groß etc. Und das ist alles beschrieben in den Merkblättern und dann eben auch ganz wichtig die Bewegung des jungen Hundes, des wachsenden Hundes, wo jetzt eben steht, es gibt kein zu viel an freier Bewegung und dass das dort auch erklärt wird, warum das so ist.
Wir haben jetzt viel gesprochen über die Hunde und die Katzen, weil die ja wirklich oft in der Praxis sind. Dieses stressarme Handling, wird das auch praktiziert bei zum Beispiel Ratten oder Vögeln, Pferden? Ist da auch ein Umdenken passiert in den letzten Jahren?
Also prinzipiell gilt das ja für alle Tiere. Und es gibt auch spezielle Kurse für jetzt bei Pferden oder auch eben die kleinen Heimtiere. Aber wenn man sich das verinnerlicht hat, dass man sich einfach bewusst ist, ich stresse das Tier und sich fragt, wie kann ich den Stress vermindern, muss man jetzt nicht unbedingt noch spezielle Kurse machen. Und schlussendlich muss man sich ja bewusst sein, dass unsere Haustiere Tiere in Gefangenschaft sind. Sie sind einfach so zahm, domestiziert, dass man sie eben anfassen kann. Und das Ganze, auch das Medical Training etc., das stressarme Handling, hat sich auch entwickelt in den Zoos, wo halt Wildtiere, die kann man nicht anfassen. Die muss man dann dazu bringen, eben kooperativ zu sein. Und das vergisst man halt ein bisschen, dass unsere Haustiere auch verdient haben, auch wenn man mehr an ihnen machen kann. Aber sie sind genauso Tiere in Gefangenschaft und man muss sie dann halt so behandeln, dass sie dann auch freiwillig bei uns bleiben.
Ich danke dir herzlich für das Gespräch, Marian. Wenn ihr draußen Fragen habt an Marian oder auch an mich, dann dürft ihr die gerne senden an podcast@gsdsvs.ch. Und auch wenn ihr interessante Personen kennt, die wir mal einladen könnten, um auch ein Gespräch zu führen, ist es dieselbe E-Mail-Adresse. Also vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Ja,
danke für die Gelegenheit, ein bisschen Werbung für das stressarme Handling zu machen.
Ja, sehr gerne.
Also, danke. Tschüss.